Seine letzten Worte waren, Israel wird einen False-Flag-Terroranschlag in den USA oder in Europa ausführen. Und die Rede ist von Ali Larijani, dem Sekretär des obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran. Und Larijani soll heute, so gaben es vorhin die Israelis bekannt, gezielt getötet worden sein. Und damit hätte Israel ein hochrangiges Ziel im Iran ausgeschaltet. Wenn sich diese Meldung als richtig herausstellt, dann betrafen Larijanis letzte Worte tatsächlich einen möglichen False-Flag-Terroranschlag. Denn er sagte vor wenigen Stunden wörtlich, Überreste von Epsteins Team haben eine Verschwörung geplant, um einen Anschlag ähnlich dem 11. September zu inszenieren und dem Iran anzulasten. Und er betonte zugleich, Teheran lehne derartige terroristische Pläne grundsätzlich und führe keinen Krieg gegen das amerikanische Volk. False Flag Terror, das ist ein Anschlag unter falscher Flagge und das bedeutet, es verübt jemand Terror und derjenige, der den Terror aber organisiert und ausführt, der tut so, als wäre er jemand anders. Er ruft also Allahu Akbar und preist den Iran. In Wahrheit handelt es sich aber um einen Auftragskiller, der von der CIA oder dem Mossad geschickt wurde. Und das alles, um große Empörung hervorzurufen und um diese Empörung, die Wut, dann gegen eine andere Gruppe zu lenken. In diesem Fall behauptete Larijani, Israel würde gegen die amerikanische Bevölkerung zuschlagen und würde es dann dem Iran in die Schuhe schieben. Denn die Bevölkerung in Europa oder in Deutschland, in Österreich, ja und vor allem auch in den USA, im gesamten Westen, diese Bevölkerung findet diesen Krieg mehrheitlich nicht gut. Und würden aber islamistische, iranische Terroristen die Bevölkerung hierzulande angreifen, dann würde sich die Stimmung natürlich dramatisch verändern. Und der bekannteste Moderator in den USA, das ist Tucker Carlson, und er warnte vor einem ähnlichen Szenario vor wenigen Tagen.
And what does it mean to win? Well, the most obvious and often repeated observation about this conflict is totally true. Iran's threshold for victory is very low. It just needs to survive. The regime has to remain intact. Now, in order to change the regime, everyone pretty much agrees you would need ground forces. You'd need troops, boots on the ground, American boots on the ground, in order to do that. And there is zero appetite for that in this administration, much less in the country. Israel would like us to commit ground troops, obviously, but it would take a lot to get us to do that. It would take some sort of terror attack in the United States, probably like 9/11, in order for us to do that. But that hasn't happened yet. We pray it never happens. So at this point, we're not going to commit ground troops, which does sort of put the whole exercise in perspective. If Iran's burgeoning nuclear program was really a threat to our core national security interests, then of course we would commit ground troops because any threat to our core national security interests merits committing ground troops. But this one didn't. And the people who decided this were told or believed somehow that we could effect regime change from the air because Iran was in a pre-revolutionary stage and all we needed to do was like topple the head figure, like dominoes cascading, that would set off a chain reaction that installed a pro-Western government in Tehran. That was the argument. These arguments always seem ludicrous in retrospect. You always laugh at them. Really? Did you really think that? Well, apparently we really did. But almost 2 weeks in, that has not happened. By the way, that would be a great outcome because it would end the war.
Tucker Carlson sagte also, die USA haben es sehr schwer, gegen den Iran zu gewinnen. Der Iran hat es leicht, er muss nur überleben. Und es werden Bodentruppen für die USA vonnöten sein. Und Bodentruppen kämen aber erst zum Einsatz, wenn ein schreckliches Ereignis wie ein Terroranschlag, wie 9/11 kommen würde. Irfan Peci warnt vehement vor einer Islamisierung Europas. Er ist selbst ehemaliger Islamist und er kämpft heute gegen den extremen Islam in Europa. Niemand kann Irfan Peci unterstellen, dass er ein Freund des Iran wäre, ganz im Gegenteil, aber auch er sieht keine gesteigerte Gefahr für iranischen Terror in Europa derzeit. Ich habe ihn das am Wochenende im Zuge eines großen Interviews konkret gefragt. Sehen Sie diesen Ausschnitt.
Glauben Sie, dass der Krieg im Iran tatsächlich ein sehr hohes Risiko bringt für Terrorgefahr in unseren Ländern?
Also ohne Zweifel erhöht das natürlich die Terrorgefahr, auch hier bei uns. Ja, die ganzen, das dieser Krieg der USA und Israel gegen den Iran. Aber ich denke, man muss vor allem zwei Sachen hier unterscheiden. Einmal staatlichen Terror, ja, seitens des Irans, dass wenn das Regime komplett unter Druck ist oder kurz vorm Fallen ist oder keine Lösung mehr sieht, dass sie zu diesem Terror greifen. Da gab es ja auch Dutzende Festnahmen auch in Deutschland, zum Beispiel von Schläferzellen und so weiter, wo man auch sehr viel unter Asylanten rekrutiert hat. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine schiitische Minderheit in Afghanistan, die Hazara. Und die sind dann eher so, weil sie halt Schiiten sind, dem Iran sehr loyal, und unter denen rekrutiert man zum Beispiel viel. Ja, da gab es, wie gesagt, schon Festnahmen, weil man Anschlagsziele schon ausgespäht hat und so weiter. Aber es gab natürlich jetzt bislang noch keinen Anschlag. Das halte ich jetzt in dieser Phase noch für eher unwahrscheinlich, weil, ich meine, was hätte der Iran davon? Mhm. Ja, da wird jetzt auch im Mainstream viel davor gewarnt und gesagt, ja, staatlicher Terror. Aber wenn jetzt der Iran einen Anschlag macht in Deutschland oder Österreich, das würde ja nur den Druck erhöhen auf den Iran. Also das halte ich jetzt in der Phase für unwahrscheinlich.
Was glauben also Sie? Werden sich die USA und Israel eingestehen, dass sie gegen den Iran nicht so gewinnen können, wie sie es sich selbst vorgestellt haben? Oder wird es tatsächlich zu brutalen, inszenierten Anschlägen kommen, um noch mehr Geld, noch mehr Waffen und vor allem um Soldaten und Bodentruppen einsetzen zu können, um den Rückhalt der Bevölkerung zu gewinnen? Ich glaube jedenfalls, dass die Gefahr für solch schmutzige Manöver täglich steigt, und wir sollten genau hinsehen, wenn ein solches Ereignis demnächst womöglich eintritt. Wir können nur hoffen, dass es nicht geschieht. Tatsächlich sind Israel und die USA immer mehr in diesem Krieg isoliert, und weil der Iran die Handelsstraße von Hormuz blockiert hat, forderte Trump die ganze Welt auf, ihm zu helfen, diese Straße frei zu bomben, militärisch frei zu kämpfen. Doch er holte sich eine umfassende, einmalige Abfuhr. Großbritanniens Premierminister Starmer sagte, die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz, das ist keine einfache Aufgabe. Man werde sich nicht in den größeren Krieg hineinziehen lassen. Erstaunlich von Seiten der Briten, und auch die Franzosen haben keine Pläne, Schiffe in die Straße von Hormuz zu entsenden. Australien sagte, wir senden keine Schiffe. Und Japan? Die Umstände, so sagten die Japaner, rechtfertigen keine militärische Beteiligung seitens Japan. Und Italien sagte, Diplomatie muss Vorrang haben. Auch sie wollen nicht kämpfen. Und China? China schweigt. Peking hat sich bisher überhaupt nicht zu Trumps Forderungen geäußert, und für China ist die Situation ohne dies eine andere. Der iranische Außenminister betonte nämlich, die Straße von Hormuz ist offen, jedoch nicht für unsere Feinde. Also dürften Tanker aus China, Indien und die Türkei von Lockerungen profitieren. Trump schäumte tatsächlich, wer nicht in seinen Krieg ziehen wolle, für den werde die NATO eine sehr schlechte Zukunft haben. Und Deutschland? Deutschlands Verteidigungsminister Pistorius sagte, das ist nicht unser Krieg und wir haben ihn nicht begonnen. Was erwartet Trump von einer Handvoll europäischer Fregatten, was die mächtige US-Marine nicht allein schaffen kann? Und das klingt auf den ersten Blick auch sehr vielversprechend, aber wie so immer bei Politikern, muss man ganz genau hinhören, was sie so sprechen, denn sie sprechen eine zweideutige Sprache, wie auch mein Kollege, der Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens in seinem aktuellen Kommentar betont.
Mit der Sprache der Politik ist das so eine Sache. Man muss gelegentlich genau hinhören, denn sonst glaubt man am Ende noch, dass bestimmte Gestalten auch meinen, was sie scheinbar sagen. Am Wochenende äußerte sich Außenminister Johann Wadephul zum Krieg im Iran. Deutschland werde sich an dieser Auseinandersetzung nicht beteiligen. Bereits die EU-Marinemission im Roten Meer sei nicht sehr wirkungsvoll gewesen. Die Grünen und Roderich Giesewetter sagten das so ähnlich. Das ist aus dem Munde solcher Figuren kein Bekenntnis zum Frieden. Es ist jedoch die durchaus realistische Abschätzung der eigenen Kräfte und Aufgaben. Dass die EU-Mission im Roten Meer nicht sehr wirkungsvoll war, heißt übersetzt, Man will die Kanonenboote, die man noch braucht, zum Beispiel für eine Blockade der Ostsee, nicht im Persischen Golf verlieren. Denn das Nein aus Berlin war eine Absage vor allem an den Zeitpunkt und den Kriegsschauplatz. Deutschland und die EU-Europäer bereiten sich auf einen Landkrieg gegen Russland vor. Da darf man die Kräfte, die man dafür braucht, nicht im Nahen Osten verschleißen. Jedenfalls, solange die Staatsräson das irgendwie zulässt. Und so war ja schließlich auch die Aufgabenverteilung, die man der US-Hegemonialplanung vom vergangenen Herbst entnehmen kann. Da steht recht deutlich drin, die Amerikaner marschieren über Kuba und Venezuela nach Peking, die EU-Europäer auf Moskau. Dabei würde man es hierzulande gerne belassen. Ob diese Position durchzuhalten ist? Abwarten. Spätestens, wenn die ersten Raketen in der Türkei einschlagen, ist die NATO mit dabei. Wo die Abschussrampen standen, wird dann niemand fragen.